So, schlagt mal bitte auf. 1. Könige, Kapitel 21, ja, ab Vers 1, da werde ich gleich beginnen zu lesen. Da geht es um Nabots Weinberg. Ja, wir sind ja in der Geschichte von Elia, dem für jeden so großartigen Propheten, der irgendwann erkannte, ich bin doch nicht besser als meine Väter. Und im Jakobusbrief steht, Jakobus war ein Mensch wie du und ich und er betete ernsthaft und betete mit der Kraft Gottes und es kam der Regen, der 3,5 Jahre zurückgehalten worden war. Elia war ein Mensch so wie du und ich, aber er vollbrachte große Taten Gottes. Warum? Ja, ich habe darüber gesprochen und wir haben herausgefunden, weil er dem Wort Gottes, weil er dem Reden Gottes gegenüber gehorsam war. Er tat, was Gott sagte. Ja, wir haben auch gehört, dass er nicht so großartig war im Sündenbekennen. Da hat er, ich habe geeifert für dich, ja, und ich bin alleine übrig geblieben, obwohl er irgendwie wusste, da waren noch mehr übrig geblieben, mehr Propheten übrig geblieben. Ja, er versuchte, ja, sein Sein, so wie seine Väter sind, doch immer wieder zu kaschieren. Ja, er hatte seinen großen Auftritt auf dem Berg Karmel. Er betete Feuer vom Himmel durch ein kurzes Gebet. Er brauchte keine halbe Stunde, um das Feuer vom Himmel herabzurufen. Ja, 3, 4 Sätze und das Feuer fiel. Und es verzerrte den Stier. Das Opfertier, es verzerrte das Holz, es verzerrte die Steine, es verzerrte das Wasser, was auf den Opferaltar gegossen worden war, es verzerrte die Erde um den Altar herum und was unter dem Altar war, nicht bis zum Erdkern, aber die Oberfläche. So, der Stier ist ein Bild für Baal und Baal heißt Herr. Und es ging darum auf dem Berg Karmel, wer ist nun der wahre Herr? Ist es Baal oder ist es Gott, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott Israels, über dem kein anderer Gott ist? Darum ging es. Die Baalspriester durften zuerst ihren Stier da opfern. Und das Feuer kam nicht, also konnten sie diesen Stier nicht opfern. Das Feuer kam nicht. So, und unsere alte Natur ist ein Bild für diesen Stier. Ja, und zu Pfingsten kam das Feuer des Heiligen Geistes und verzerrte das Fleisch, die fleischliche Gesinnung, die alte Natur, die ja schon mit Christus am Kreuz gestorben war, durch das Feuer des Heiligen Geistes. Und das Holz ist ein Bild für die eigenen Werke. Ja, die eigenen Werke werden durch das Feuer Gottes verbrannt. Gold und Silber, Werke, die wir getan haben mit dem Heiligen Geist, die gehen durchs Feuer hindurch und verbrennen nicht. Aber alles eigene verbrennt. So, und dann die Steine verbrannten auch und unser Gott hat uns neue Herzen gegeben, fleischerne Herzen und hat uns die steinernen Herzen herausgenommen. Und die werden auch, die alten steinernen Herzen werden mitverbrannt. Das Feuer geht durch, Halleluja. Und das Wasser, das war das Opfer. Das Opfer, ja, es hat ja 3,5 Jahre nicht geregnet. Und das bisschen Wasser, was dann noch in diesem Bach Kison war, das haben sie geholt und haben es über den Altar geschüttet. Das war das Opfer. Und das wurde verzehrt, das Wasser wurde verzehrt. Und die Erde, das ist die irdische Gesinnung, auch die wird vom Feuer Gottes verzehrt. Wenn wir in anderen Sprachen beten, dann setzen wir uns unter Feuer, unter das Feuer des Heiligen Geistes. Denn es heißt auch im Jakobusbrief, die Zunge ist ein Feuer. Halleluja. Und die Worte, die wir sprechen, das sind Worte des Heiligen Geistes, wenn wir in anderen Sprachen beten. Und dieses Feuer verzehrt den Alten. Ja, der Alte, ja, es wird hin und her gesagt, Herr Greve, Herr Koch, Herr Hübsch, ja, und ich bin Herr Koch, ja, ich glaube, ich sage das nicht, ich bin Herr Koch. Aber wenn man sich so begrüßt, wer bist du denn? Ja, ich bin Herr Koch. Ne? Das ist das alte Badelswesen, Herr. Ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Das Alte muss durch das Feuer des Heiligen Geistes verbrannt werden. Die Worte, die wir sagen, wenn wir in anderen Sprachen beten, das sind Worte des Heiligen Geistes. Ist das nicht wunderbar? Wir verstehen sie nicht, es sei denn, die Auslegung kommt. Die muss ja nicht sein, wenn wir alle durcheinander laut in anderen Sprachen beten, denn Gott, diese Worte gehen zu Gott, dem Vater, und zum Gott, dem Sohn. Und die verstehen, was wir da sagen. Okay, da könnte ich jetzt laufend weiter drüber sprechen. Und dann, wenn Gott etwas zur Gemeindeversammlung sagen will und ein Sprachenredner sagt etwas in der Zunge, dann soll das ausgelegt werden. Okay, aber es geht jetzt darum, Elia hatte seinen großen Auftritt auf dem Berg Karmel. Ja, er köpfte die 450 Baalspropheten, das waren die Lügenpropheten. Und im Alten Testament war das halt so, da musste amputiert werden. Ja, wenn die am Leben geblieben wären, dann hätten sie weiterhin das Volk mit ihren Lügen durchsetzt. Aber heute besteht die Möglichkeit, umzukehren und durch das Blut Jesu sich von allen Lügen reinigen zu lassen. Durch das Blut Jesu sich versöhnen zu lassen mit dem Vater im Himmel. Halleluja. Ja, also Todesstrafe ist eigentlich heute nicht mehr nötig. Halleluja. Jesus hat am Kreuz stellvertretend den Tod auf sich genommen. Okay, dann hat er um Regen gebeten. Er musste 7-mal ernsthaft mit Energie beten. Und nach dem 7. Gebet kam der Regen. Das heißt also, manchmal müssen wir für bestimmte Sachen mehr als einmal beten. Ja, und zwar mit Energie, mit Zungen, Gasmakuga Shiralabarahaya, Herr, das und das und das sprichst du dann verständlich. Das ist nach deinem Willen und dein Wille geschehe, so wie im Himmel, jetzt auch in dieser Situation auf Erden. Okay, dann kam das Verhängnis für Elia. Die Königin Isabel, die sagte, als er in Jezreel war und vor dem Wagen des Königs vorhergelaufen war und dort angekommen war, die sagte oder ließ ihm ausrichten durch einen Diener, was du diesem Propheten getan hast, das tue ich dir morgen. Morgen ist dein Kopf ab. Warum ist sie nicht sofort gekommen? Weil die hatte Angst vor Elia. Ja, der hat mächtig gewirkt und die wusste, der ist im Moment nicht antastbar. Wenn ich den antaste, dann kriege ich einen gewischt oder sterbe selber. Und wer psychologisch bewandert ist, in Bezug, wie kriegt man einen Menschen klein und wie bekommt man ihn dazu, dass er macht, was man will? Man sagt, morgen bist du dran. Ja, morgen wird dein Kopf abgeschlagen. Und Elia glaubte das. Und er bekam Angst. Also Angst, der Feind macht Angst, der greift dich nicht einfach nur so an, der macht Angst. Und wenn du diese Angst annimmst, dann hat er Macht über dich. Und dann kann er machen, was er will, bevor du Angst hast. Also Angst. Wir kennen das ja aus der Corona-Zeit. Ja. Es wurde laufend Angst geschürt. Ja, jede Nachrichten war voll von der Information, wie schlimm doch Corona ist. Und heute hört man Klima, Angst. Und damit die Regierung dann machen kann, was sie will. Ja, damit man dann auch, was Chemtrails betrifft am Himmel, ja, dass man dann auch sogar damit einverstanden wird, dass die am Himmel etwas durch die Flugzeuge in die Atmosphäre setzen, was die Sonneneinstrahlung dämpft. Ja, und das sind giftige Dinge, die kommen ja auf die Erde herab. Und ja, die Regierung wird es so machen. Zur Corona-Zeit so habe ich so richtig nochmal tief hineinschauen können, dass es Menschen gibt, die denken von anderen Menschen gut, die denken von der Regierung gut, die denken, die Regierung, die will ja nichts Böses, die versucht ja alles. Also lassen wir uns impfen. Die will uns doch nichts Böses. Aber das Wort Gottes sagt, dass die Welt im Argen liegt, dass die Welt im Bösen liegt. Und wie die Regierung zur Zeit Hitlers so böse war, ja, der böse Geist ist doch nicht weg. Der geht nur intelligenter vor. Okay, das so nebenbei. So, und Elia floh und er floh, ich habe es auf dem Herzen, es nochmal zu wiederholen, ne? Er floh in die Wüste eine Tagesreise weit, dann sagt er zu seinem Diener, bleib doch hier. Und dann floh er noch weiter Richtung Süden. Und dann legte er sich unter einen Wacholder und sagte zu Gott, ach, nimm doch meine Seele von mir. Bring du mich um, ich selber bring mich nicht um. Nimm doch meine Seele von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er war so enttäuscht über sich, dass er auf die Angst, die die Isabel ihm gemacht hat, eingestiegen ist und geflohen ist. Er war so am Boden zerstört. Er war fertig. Er war so in Depression. Er hatte keine Lust mehr zu leben. Ja, ich habe doch so gut über mich gedacht. Und dann noch die Klage gegen Gott, so indirekt. Ja, du hast das veranlasst, dass Isabel mir Angst eingejagt hat. Und jetzt ist mir bewusst geworden, dass ich nicht besser bin wie meine Väter. Ach, jetzt ist mein Ruf dahin. Und tatsächlich, sein Ruf war dahin. Nimm meine Seele von mir. Er brachte Erweckung auf dem Berg Karmel, weil der König und das Volk, was da versammelt waren, die sagten, der Herr und somit der Schöpfer Himmels und der Erden, der Gott Israels ist der wahre Gott und nicht Baal. Da war Erweckung, da war Umkehr zu Gott. Und er war, der die Erweckung gebracht hat. Aber er konnte keine Reformation bringen. Er konnte das Volk nicht in die Form bringen, in die Gott das Volk bringen wollte. Und er war kein Reformator mehr. Und dann sollte er hatte dann eine Begegnung, das ich verkürze jetzt ab, er sollte zu einem bestimmten Berg, Berg Horeb gehen, und dort hatte er eine Begegnung mit Gott, und Gott sagte ihm unter anderem, und salbe zum Propheten an deiner Stelle den Elisa. Das war harter Tobak, sagt man doch so, ne? Ich soll einen anderen an meine Stelle salben und ich gehöre jetzt zum alten Eisen. Aufs Abstellgleis. Aber er war gehorsam, das war das Geheimnis des Elia, warum Gott ihn so gebrauchen konnte. Er war gehorsam. Er tat es. Er ging dann, suchte Elisa und ging zu Elisa und warf ihm seinen Prophetenmantel über mit der Stimmung, ja, du bist jetzt an meiner Stadt zum Propheten gesalbt, komm, verlass alles. Und das tat Elisa auch. Und er folgte ihm. Und er folgte ihm dann wie ein Hund. Er war kein Hund. Wir waren ja wieder unter Hunden bei unserer Tochter. Ja, sie selber hat einen Hund. Und dann war da noch ein Gasthund. Und das war ein spitzgedackelter Windhund. Und ein Spitz war drin. Ein Dackel war drin. Und was seine Geschwindigkeit betrifft, das grenzt an einen Windhund. Und der war verrückt, ja, am Bellen, und vor mir hatte er immer Angst. Aber irgendwann hat er diese Angst zu einem Spiel gemacht. Er kam und bellte mich an, Schwanzwedel, Wedel, Wedel, bellte mich an und ich, wupp, weg war er. Und dann guckte er wieder um die Ecke und dann kam er wieder und bellte mich an. Und ich bin erstmal ein bisschen ruhig geblieben, bellte weiter und weg war er wieder. Und dann hinterhergelaufen, weg war er. Ja, das war schon, ne? Er machte das zu einem Spiel. Und mich hat er verführt, in dieses Spiel mit einzusteigen. Okay, und wenn Janina hierhin läuft, die Hunde haben sie verfolgt. Ja, jetzt schon zwei. Zuerst ihr Hund und jetzt der Gasthund mit ihr zusammen. Geht sie auf Toilette, die Hunde hinterher. Und wenn die Tür noch nicht richtig zu ist, husch, husch, husch rein. Also, und so stelle ich mir Elisa vor, wenn ich diese Geschichte lese. Ne, der war treu, der wollte von Elia lernen. Ja. Er ist zum Propheten berufen worden und Elia war kein Reformator mehr, aber er sollte den Reformator ausbilden, den Elisa. Und wir lesen, nachdem Elisa dem Elia gefolgt ist, lesen wir dann in 1. Könige Kapitel 20, dass König Ahab Kriege führte gegen den König von Syrien und auch Siege hatte. Da will ich jetzt nicht weiter drauf einsteigen. Und das ging so 3 Jahre. Und jetzt sind wir bei Nabots Weinberg. 1. Könige Kapitel 21, Abvers 1. Da heißt es, nach diesen Geschichten begab es sich, Nabot, ein Jezreeliter, hatte einen Weinberg in Jezreel bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria, also vom Nordreich Israels. Weiter. Und Ahab redete mit Nabot und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen. Also der Weinberg ist doch wertvoller als ein Kohlgarten. Weil er so nah an meinem Haus liegt, ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn dir es gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Er hat ihm den Weinberg nicht einfach weggenommen, hat nicht gesagt, ich bin der König und dieses Land jetzt, das brauche ich hier und vielleicht irgendeine Lüge, ja, es muss ja alles besser beschützt werden, deswegen muss dieser Weinberg hier weg, wie auch immer. Vers 3, aber Nabot sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Also der hatte doch eine gewisse Power, ja, der Nabot, ne, der widerstand dem König Israels. Der widerstand ihm, nein, den Weinberg gebe ich dir nicht. Nein, ich verkaufe dir den nicht, ich tausche den auch nicht gegen einen anderen Weinberg ein. Ich sage nein. Also so mancher, ich weiß nicht, ob von uns auch, die wir hier anwesend sind, so mancher muss es lernen, nein zu sagen. Weil die Manipulatoren sind unterwegs. Ja, und auch diese Anrufe, die man so laufend bekommt und einem irgendetwas angeboten wird und es einem besonders schmackhaft gemacht wird ja, und so mancher wird in das Licht geführt und so mancher traut sich noch nicht mal Nein zu sagen. Und deswegen machen die diese ganze Telefonaktion, ja, weil da immer irgendjemand doch anbeißt und drauf reinfällt. Also Nabot war ein Neinsager. Er sagte nicht ja. O König, es ist mir eine Ehre, dir den Weinberg zu übergeben. Ja, es ist gut, wenn du mir Silber gibst oder wenn du mir sogar einen besseren Weinberg gibst. Du bist der König und ich bin dein Untertan und man soll ja der Obrigkeit untertan sein. Was du sagst, ist Gebot und ich tue, was du sagst. Nein, nein, nein. Wie geht's weiter? Vers 4. Da kam Ahab heim, voller Unmut und zornig um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreeliter, zu ihm gesagt hatte. Ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Was meint er eigentlich, was er ist, dass er es gewagt hat, Nein zu sagen? Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Oh. Wie ein kleines Kind, ne? Wie ein kleines Kind. Oh, er gehorcht mir nicht. Er will mir seinen Weinberg nicht geben. Ja, im Grunde war Naboth König, ne? Und der König war in dem Moment ein Waschlappen. Ja, Naboth war ein Mann. Und er durfte eigentlich dieses Land auch nicht verkaufen, denn nach dem Gesetz, welches dem Volk Israel von Gott gegeben worden war, ja, sollte man die Erbschaft nicht einfach an irgendjemanden, und wenn es der König ist, verkaufen. Ja, es war in Gottes Sinn, dass er den Weinberg nicht an König Ahab abgegeben hatte. Ja, und darüber war Ahab sehr deprimiert. Er bekam nicht, was er unbedingt haben wollte. Ich rede jetzt vielleicht aus deiner Vergangenheit. Wie war das bei dir oftmals, wenn du nicht bekamst, was du wolltest? Aber ich glaube nicht, dass es so weit ging, dass du dich ins Bett gelegt hast und zur Wand dich gedreht hast und nichts gegessen hast. Also so weit ging es wahrscheinlich nicht. Also König Ahab war schon ganz speziell. Ja, Ahab und Isabel, das sind die Charaktere, wodurch zwei böse Geister besonders gewirkt haben. Durch die Geister Isabel hat Astarte oder Aschera gewirkt, oder auch die in Ephesus wurde sie Diana genannt. Und durch König Ahab wirkte Baal. Die Astarte war die Fruchtbarkeitsgöttin und Baal war eigentlich war der Regengott und war der Sturmgott und stand für Feuer. Und warum hat es 3,5 Jahre in Israel nicht geregnet? Um zu zeigen, dass Baal nicht der Regengott ist, dass Gott Gott ist, der Regen sendet. Und das sollte das Volk Israel lernen. Und auf dem Berg Karmel, ja, der Feuergott Baal konnte kein Feuer senden, weil er kein Feuergott ist. Und es musste gesehen werden, dass Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er der Gott des Feuers ist. Und der Regen kam wahrscheinlich mit Sturm. So ist das ja hier oftmals. Ja, wenn richtig so ein richtiger Regen kommt, dann kommt er mit einem starken Wind. Und zu Pfingsten kam der Heilige Geist mit Sturm und mit Feuer. Halleluja. So, und ohne Regen, ohne Feuchtigkeit in der Erde gibt es kein Wachstum, keine Fruchtbarkeit. Also Astarte und Baal mussten widerlegt werden. Und dass sie das nicht sind, was sie da vorgeben, dass es Lügengötzen sind. So, wie bin ich denn dahin gekommen? Ach, er legte sich aufs Bett. sein Antlitz zur Wand hin und schmollte, war total deprimiert. Aber Ahab darf nicht nur so gesehen werden. Er war ein Kriegsmann und er hat nicht hinter der Front, hinter seinen Krieger gestanden und hat Anweisungen gegeben, sondern er war an vorderster Front und ging in den Krieg und kämpfte gegen den Feind. Also Ahab war keine Memme, ne? Aber auf der anderen Seite doch. Ne? Also das muss man sehen. Ahab war wirklich, wer würde von uns schon an vorderster Front in den Krieg ziehen wollen? Also wenn ich mich frage, nö, bitte nicht. Also von daher muss man Ahab sehen, dass er nicht nur eine Memme war, sondern dass er auch ein starker Mann war, ein Kriegsmann. Ja, dann lass uns Vers 5 bis 10 lesen. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm: Was ist es, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht isst? Oh Liebling, was ist denn los? Was hast du denn? Was hast du erlebt, dass du hier so deprimiert herumliegst? Also Isabel kann auch ganz lieb und zuvorkommend sein. Und wie geht es weiter? Er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, dem Jezreeliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Weiter. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm: Du bist doch König über Israel. Steh auf und iss und sei guten Mutes. Und jetzt kommt es. Ich werde dir den Weinberg Nabots des Jezreeliters verschaffen. Isabel, ja, aber sie dient auch ihrem Mann. Aber wir werden es gleich sehen, mit unlauteren Mitteln. Wie geht's weiter? Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Naboth in seiner Stadt wohnten. Ich muss gerade an das Tier, was in der Offenbarung beschrieben wird, was von der Hure Babylons geritten wird. Ja, die Hure Babylons reitet auf einem Tier, auf einem Stier. Der Stier ist ja, wie gesagt, ein Bild für Baal, für Zeus, wie man auch will, ihn benennen will. So, und die Hure reitet auf dem Stier. Und der Stier, dieses Tier, lässt das zu. Und man fragt sich, warum lässt dieses Tier das zu? Weil das Tier weiß, die Hure, die auf mir reitet, die wirkt nach meinem Sinn. Ahab wusste, Isabel wirkt nach meinem Sinn. Die besorgt mir den Weinberg. Und die Hure Babylons auf dem Stier, die bereitet die Weltbühne vor für das Kommen des Antichristen. Und wir lesen in der Offenbarung, dass das Tier die Hure hasst. Und dass der Tag dann kommt, wo das Tier die Hure von sich wirft und sie vernichtet. Sie hat ihren Dienst getan. Ja, jetzt brauchen wir die nicht mehr. Jetzt kommt das hervor, was ich, nicht ich, sondern was das Tier sagt, was ich, sie hat mir gedient, sie hat mir den Weinberg gebracht. Jetzt kann ich endlich meinen Kohlgarten daraus machen. So, Da fragt man sich, wer ist der Schlimmere, Ahab oder Isabel? Und ich bin immer mehr zu der Meinung gekommen, Ahab ist der Schlimmere und Isabel, ohne dass sie es merkt, wird von Ahab ausgenutzt. Isabel muss die Drecksarbeit machen. Der ist so durchtrieben. Und da möchte ich uns nochmal den Blick auf Adam und Eva lenken. Adam und Eva im Paradies, ich weiß nicht, wie viele Jahre die zusammengelebt haben und haben in diesen Jahren immer wieder zu dem Baum geguckt, der gut anzusehen war, der leckere Früchte hatte, der Baum des Guten und des Bösen. Ja, und eines Tages war es soweit, die sollten noch nicht mehr in die Nähe dieses Baumes gehen. Eines Tages kam Eva diesem Baum zu nahe und die Schlange war zur Stelle und sprach zu Eva. Und Eva ließ sich verführen und nahm von der Frucht. Und ich gehe davon aus, dass Adam bei ihr stand und anstatt sie zu hindern, von dieser Frucht zu nehmen, ließ er es gewähren. Warum? Weil er sehen wollte, was passiert. Karin, geh du mal vor. Guck mal um die Ecke. Mir geht's gerade nicht so gut. Ne? Die wussten ja nicht, was tot ist. Und ihr werdet sein wie Gott. Was das bedeutet, wenn man von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist. Ja, eben, wenn man davon isst, dass man selber entscheiden kann, was gut und was böse ist. Abtreibung ist gut. Nein. Aber du kannst selber entscheiden, was für dich gut und was für dich böse ist. Das macht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Adam hat sie nicht gehindert. Da sieht man schon, wo es hinging. Und anstatt, nachdem sie von der Frucht gegessen hatte, dann sie zu erlösen, und das sollte er im Grunde. Der erste Adam sollte Eva erlösen. Er sollte sein Leben geben für Eva. So wie Jesus sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Das sollte er schon tun. Also die Liebe war dann doch nicht so weit, aber die Liebe war doch da im verkehrten Sinn. Er wollte Eva nicht verlieren, anstatt für sie stellvertretend zu sterben, sein Blut für sie zu geben und als Unschuldiger, ne, ohne Sünde sein da. Was hat er gemacht? Er hat genommen und hat auch davon gegessen. Vielleicht mit der Stimmung, ich will da sein, wo du bist, Eva. So. Kann man so drüber nachdenken und das so sehen? Ja, und Jesus hat uns erlöst. Er hat sein Leben gegeben, um uns aus dem Tod zu befreien und aus der Sünde und loszukaufen von der Bindung an Mächten der Finsternis. Ja, als Ahab depressiv auf dem Bett lag, trat seine Frau Isabel, die Götzendienerin, zu ihm. So, wie geht's weiter? Und sie schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Naboth oben an im Volk. Oh, da habe ich letzte Nacht nochmal drüber nachgedacht. So, manchmal scheint es so, als ob man oben ist. Ja, der sollte oben angesetzt werden im Rat. Und dann plötzlich kriegt man die Klatsche. Und das war hier so. Und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert. Und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Ja, setzt ihn oben an. Also das war, hätten sie ihn doch gleich unten hingesetzt. Ist böse, ne? Und der Teufel setzt so manchen oben an und dann wird er verleumdet. dass er richtig schön fällt. Und so ist das auch bei Männern Gottes gewesen, die eine starke Salbung hatten in 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, besonders in Amerika. Ja, sind in Sünde gefallen, in Ehebruch. Und es geschah nichts. Und die konnten weitermachen und trieben es mehr und mehr und in die Länge. Und als sie richtig schön oben waren und bekannt waren in aller Welt als Männer, als große Männer Gottes, da gab es dann die Klatsche. Und es wurde bekannt und der Fall war sehr tief. Aber Naboth hatte noch nicht mal etwas gemacht, was diesen Tod hätte rechtfertigen können. Er hat einfach nur Nein gesagt gegen die Obrigkeit. Nein. Wie geht's weiter? Vers 10, da sind wir jetzt gelandet. Ja, dann Vers 11 bis 16. Und stellte ihm, und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isabel entboten hatte. Man muss doch der Obrigkeit untertan sein. Und wenn die Obrigkeit das sagt, dann machen wir das. Ja, das ist die Obrigkeit. Ja, Paulus hat das ja auch schon geschrieben, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Und mit der Obrigkeit jedes böse Werk zusammen mit ihnen verbringen sollen. Ist das so? Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gut, da will ich jetzt nicht weiter drauf einsteigen, aber diese Oberen und Ältesten in der Stadt, die taten, was die Königin, was der König, die hat ja die Unterschrift vom König da, was der wollte. Wie geht's weiter? Vers 12. Und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Naboth oben an im Volk sitzen. Da steht es noch einmal. Oh, ich bin geehrt. Ja, schön, ne? Schöner was, ne? Wie geht's weiter? Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und verklagten Naboth vor dem Volk und sprachen: Naboth hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Weiter. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen: Naboth ist gesteinigt und tot. Bist du zufrieden mit uns? Denk daran, bring uns in größere, bessere Positionen. Ja, wir waren dir gefällig. Wie geht's weiter? Als aber Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab: Steh auf und nimm in Besitz den Weinberg Naboths, des Jezreelitas, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Weiter. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Naboths des Jezreelitas und ihn in Besitz zu nehmen. Isabel hatte die Drecksarbeit gemacht. Ja, Ahab war durchtrieben. Die tricksten sich im Grunde gegenseitig aus und missbrauchten sich gegenseitig. So, jetzt will ich mal schauen, ob ich noch was hier aufgeschrieben habe. Ahab nimmt den Weinberg Naboths in Besitz. Ahab hatte ganz vergessen, dass es Gott gibt, der Sünde nicht durchgehen lässt. Er nahm einfach so den Weinberg Naboths in Besitz. Er tat so, als ob alles in bester Ordnung sei. Und da kam das Wort des Herrn zu Elia. Weiter. Wir lesen bis Vers 19. Mach dich auf und geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Siehe, er ist im Weinberge Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in den Besitz zu nehmen. Also da steht zweimal, kleinen Moment nochmal. Da steht zweimal, mach dich auf und geh hinab zu Ahab. Das heißt also, Elia war auf einem Berg, aber das sagt uns auch bildlich, dass Elia oben in der Gegenwart Gottes war. Und Gott sprach zu ihm und ging dann hinab zu König Ahab. Und dann steht da, dass Ahab dann hinabging, das heißt also, der Weinberg lag ein bisschen unterhalb seiner Residenz, neben seiner Residenz, aber er musste auch hinabgehen. Durch das, was da geschehen war durch Isabel, hat nicht bewirkt, dass sie hinaufgehen konnten, dass Ahab hinaufgehen konnte, sondern ich glaube, dass das Wort Gottes uns so nahe bringen will, er ging hinab. Das tat ihm nicht gut. Er ging hinab, um ihn in Besitz zu nehmen. Weiter. Und rede mit ihm und sprich, so spricht der Herr. Du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Ja, nach dem Gesetz, das, was du einem anderen getan hast, das wird dir wieder geschehen. Das ist das Gesetz. Aber die Gnade sagt, dir ist vergeben, die Strafe liegt auf Jesus, damit du Frieden hast. Das, was du getan hast, soll dir nicht vergolten werden. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Eine Gutfühlbotschaft? Ich bekenne meine Sünde, lasse mir meine Sünde vergeben. Die wird weggewaschen durch das Blut Jesu. Ich werde daran erinnert, dass Jesus die Strafe für diese Sünde auf sich genommen hat, damit ich Frieden Gottes erleben kann. Das ist doch das Evangelium. Halleluja. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Shalom haben können, den allumfassenden Segen Gottes, das meint Shalom. Also, wenn ich mal auf der Höhe bin und nicht eine halbe Stunde für dich beten möchte und Shalom sage, Hand auflege und Shalom sage, dann habe ich dir im Grunde den ganzen Segen Gottes zugesprochen. Also manches Mal brauchen wir nicht eine halbe Stunde beten, damit der Segen Gottes freigesetzt wird. Shalom zu jedem von uns. Shalom, Shalom. Shalom zu dir, Bernhard Koch. Ne? Manchmal ist es angesagt, kurze, prägnante Gebete zu sprechen. Wie geht's weiter? Die Zeit rast, ich muss schnell machen. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Herrn. Also, es gibt eine Gemeindebewegung in Deutschland, die bilden Ermahner aus. Ermahner, die bilden Ermahner aus, die ermahnen. Im Grunde ist jetzt hier Elia der Ermahner. Und die Gemeindemitglieder haben die Stimmung, der Ermahner ist mein Feind. Der ermahnt mich hier, der ermahnt mich da, der ermahnt mich dort. Und jetzt ist er schon wieder da, was habe ich denn jetzt schon wieder verkehrt gemacht? Und das tötet im Grunde den Fluss des Heiligen Geistes. Ja, dieses griechische Wort, was auch für Ermahner steht, besagt aber auch ermuntern. Also wir sollten uns vielmehr gegenseitig ermuntern, das Richtige zu tun. Ne? So. Und für Ahab ist Elia ein Ermahner und noch jemand, der schlechte Nachricht bringt. Ach, was habe ich wieder getan? Warum tauchst du jetzt hier auf? Du bist mein Feind. Ja, du bringst mir immer schlechte Nachricht. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Und ich habe mir Bibelstellen aufgeschrieben. Da heißt es, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe. Hallo. Das steht in Sprüche 27, Vers 3 und dann lese ich auch noch Vers 5 und dann lese ich auch noch Vers 6. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe. Hä? Ist besser als Liebe. Bernd, du liebst mich nicht. Du hast mich zurechtgewiesen. Du liebst mich nicht. Doch, aber in Sprüche so und so steht, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe. Aber der Nachsatz ist auch wichtig. Die verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Und dann Sprüche 26, Vers 24 und 25, da heißt, der Hasser verstellt sich mit seiner Rede, aber im Herzen ist er falsch, wenn er seine Stimme holdselig macht. Sanft, süß, bravo, ne? Also aufgemerkt, aufpassen. Ja, denn wenn er seine Stimme holdselig macht, so glaube ihm nicht, denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen. Und von daher lasst uns ehrlich miteinander sein, denn ein klares Wort verhilft zur Umkehr. Irgendwas wird schon dran sein. Denn Gott hat die Kritik zugelassen. Das heißt, die eine Seite ist, man wird kritisiert, irgendwas wird schon dran sein, aber der Kritiker, der muss auch aufpassen, weil, wenn er es nicht aus Liebe getan hat, dann wird er irgendwann auch von einem Kritiker kritisiert. Aber wenn er erkannt hat, die Kritik war zu heftig, Herr, vergib mir, ja, dann ist das wieder ausgelöscht. Dann kommt das nicht mehr auf einen zu. Aber Elia war richtig, denn Gott hat ihm zuvor gesagt, was er dem König Ahab sagen sollte. Ja, der Hasser verstellt sich mit seiner Rede, aber im Herzen ist er falsch. Wenn er seine Stimme holdselig macht, so glaube ihm nicht, denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen. Ahab hätte es gerne gehabt, dass der Prophet holdselig zu ihm geredet hätte. Und Ahab, du warst da nicht ganz richtig. Ahab, Gott ist Liebe, er vergibt dir. Sei guten Mutes. Ja, jetzt bleib in deinem Weinberg. Jetzt ist es halt geschehen. Nun, bleib so, wie du bist. Nein, nein. Elia sprach Tacheles. Und wahrscheinlich mit klarer Stimme. Da war kein holdseliger Ton drin zu hören. Okay. Wie geht's weiter? Bei 1. Könige, welcher Vers war angesagt? Weißt du es noch? 15. Gehen wir mal zu Vers 20 und dann runter. 1. Könige 21, Vers 20. Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Herrn. Weiter. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Als ich das gelesen hatte, kam mir wieder vor Augen, durch Martin Luther ist Reformation nach Deutschland gekommen und Martin Luther hat viel dazu beigetragen, dass die Menschen wieder zum Glauben fanden, durch Gnade und Glauben. Und irgendwann stand er aber gegen die Juden, aber heftig gegen die Juden und hat auch Pamphlete gegen die Juden geschrieben. Und wisst ihr, zweite, dritte Generation, es gab keinen Nachkommen mehr von Martin Luther. die sind ausgestorben. Ja, also die Linie von Martin Luther und seiner Frau, die Kinder. Irgendwann war es zu Ende und nicht, und zwar nicht lange nach Martin Luther. Das heißt also, es ist wichtig, dass wir unsere Rede für die Juden einsetzen. Und auch wenn sie so Menschen sind, genauso wie mir und vielleicht manchmal noch schlimmer, in der Bibel steht wirklich das widerspenstigste Volk auf Erden. Ja. Und trotzdem, wir sollen sie lieben, denn Gott ist mit ihnen und hat ihnen Zusagen gemacht. Und von daher, was jetzt unser Bundeskanzler Merz getan hat, ich denke, dass das Deutschland nicht guttun wird, Israel nicht mehr so zu unterstützen, was Kriegsmaterial betrifft, wie Gott das haben möchte. Ja, okay, das mal nur so nebenbei. So, die Nachkommen und die Dynastie, Ahab und seine Nachkommen als Könige, das war dann irgendwann zu Ende, 2-3 Generationen später. Weiter. Und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschas, des Sohnes Ahijas, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel Sündigen gemacht hast. Also das waren Könige, auch die Dynastien waren schon sehr schnell vorbei. Ja, und es musste dann, mussten andere als König eingesetzt werden, die nicht aus der Königslinie kamen. Ja, weil sie das Volk Israel Sündigen gemacht haben. Weiter. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jezreels. Hätte beinahe was vergessen, was noch wichtig ist zu sagen. Elia ging zu Ahab und ging nicht zu Isabel, weil Ahab war der Hauptschuldige. Ja, denn er hatte Isabel gewähren lassen und hatte Isabel durch sein Verhalten veranlasst, das so zu tun, wie sie es dann getan hat. Und er hätte einschreiten müssen, so wie Adam hätte einschreiten müssen und Eva wegreißen müssen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ja, also Ahab war verantwortlich für seine Frau Isabel. Und deshalb ging Elia zu Ahab und sagte, du hast getötet. Aber Isabel war nicht unschuldig und deshalb wurde auch über ihr Leben Fluch ausgesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jezreels. Und das geschah dann auch Jahre später. Ahab starb im Krieg gegen die Syrer zuerst und ein bisschen später dann auch die Isabel. Wie geht's weiter? Und es geschah genauso, wie Elia es prophezeit hatte. Weiter. Ach so, wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Weiter. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, den seine Frau Isabel verführte. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Weiter. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt umher. Der tat Buße. Weiter. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbiter. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Also Buße tun, sogar bei solch einem Kerl wie Ahab, brachte etwas. Wie geht's weiter? War das der letzte Vers? Ja, super. Dann haben wir es ja geschafft. Aber eins ist noch wichtig. Ahab tat Buße, aber er blieb in der Buße. Er kehrte um aber ging dann nicht gewisse Schritte. König David hat Ehe gebrochen, hat den Mann der Frau, mit der er die Ehe gebrochen hat, umbringen lassen. Ja, im Grunde war König David auch ein Todeskandidat. Auf solchen Sünden stand nach dem Gesetz der Tod. Aber David hat nicht nur Buße getan und blieb in der Buße stecken, sondern er suchte die Gemeinschaft mit Gott. Er wollte in inniger Gemeinschaft mit Gott sein. Aber das wollte Ahab nicht. Ahab tat Buße, kehrte um, aber ging nicht in die Gemeinschaft mit Gott. Und so sind auch viele Christen, sehen ihre Sünden ein, tun Buße, aber kommen nicht in die Gemeinschaft mit Gott, kommen nicht in die Gemeinschaft mit Jesus. Ja, wie komme ich denn in Gemeinschaft mit ihm? Indem ich ihn kennenlernen will, indem ich das Wort Gottes lese, indem ich der Predigt des Wortes Gottes zuhöre, indem ich das Wort Gottes bete, indem ich das Wort Gottes proklamiere, indem ich über das Wort Gottes Tag und Nacht nachsinne. Denn Gott ist ja auch das Wort, er ist Geist, er ist Wort, er ist die Wahrheit, er ist die Weisheit, er ist die Liebe, er ist der Frieden, er ist die Freude und so weiter. Er ist, ja, aber er ist das Wort. Also, wie lerne ich ihn kennen? Indem ich sein Wort verinnerliche, indem ich sein Wort in mein Herzen aufnehme und dafür sorge, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass sein Wort in meinem Herzen bleibt. Ja, und das hat Ahab nicht getan. Und wer die Geschichte von König Saul kennt, der war gesalbt und führte Kriege gegen die Feinde Israels und war siegreich. Und er stand für Gott, aber wollte Gott nicht kennenlernen. Er ging nach seinen Empfinden in Bezug zu Gott vor und nicht in Bezug zu seinem Wort. Und deshalb konnte er nicht König bleiben. So, und was wollen wir, wenn wir gesündigt haben? Buße tun. Buße tun heißt umkehren, sich von der Sünde abwenden. Ja? Aber dann wollen wir mehr. Wir wollen Jesus mehr kennenlernen. Wir wollen tiefer in die Wahrheit hineinschauen. Denn die Wahrheit macht frei von Sünde und macht frei von den Auswirkungen der Sünde. Das wollen wir. Ja, Gemeinschaft mit ihm haben durch Kennenlernen. Wie lerne ich Karin kennen? Indem Gemeinschaft heißt, wir reden miteinander. So, und bete, rede mit Gott und sag ihm, jetzt rede auch mal zu mir. Ich sage jetzt mal nichts. Ja? Was möchtest du mir sagen? Oftmals habe ich nichts gehört. Und plötzlich hat er zu mir geredet. Aber ich habe ihm bekundet, ich will deine Rede hören. Ich möchte das tun, was du von mir möchtest, dass ich es tue. Ich möchte in dem gehen, was du in Bezug zu meinem Leben machst. Okay. Gut. Das war die Geschichte von Ahab und Naboth und Isabel und Elia.